Es ist Dwitzwoch. Sonnige Grüße aus Anatolien. Oder wie der gute Deutsche den ansässigen Straßenhändler hier grüßen würde, Merhaba. Vielleicht hört man es im Hintergrund schon, es wird eine kleine Urlaubsfolge. Ich spare mir jetzt also eine lange Einleitung, um mich gleich wieder direkt an den Pool fläzen zu können. Live aus dem Länderspielwochenende in der Türkei rein ins locker nochmal 5 Grad heißere Westfalen. Folge 105. Merhaba Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Tesche Kühe.
Ich glaube, Kühler. Wobei kann auch sein, dass ich falsch liege und deshalb das nicht so ganz geklappt hat. Weil ich habe schon den einen oder anderen Taxifahrer einen Tesche Kühler, so als guter Deutscher, ne, ist man dann ja bemüht, hier auch die Landessprache zu stückchenhaft zu sprechen. Ich wurde oft nicht verstanden. Also ich habe, glaube ich, einmal gehabt, einer hat sich übertrieben gefreut und mir auch zugewunken und gedacht, ich kriege jetzt einmal gratis Taxifahren. Nee, aber sonst wurde ich hier teilweise, ja, wurde das wegignoriert, meine Versuche.
Istanbul ist auch eine großartige Stadt. Wir werden hier ein bisschen Delay wahrscheinlich in der Aufnahme haben. Du bist tausende Kilometer von mir entfernt, deswegen wir überlappen uns vielleicht ein bisschen, weil das Internet in Deutschland schlecht ist.
Ich wollte gerade sagen, das liegt nicht an der Türkei.
Definitiv also, nicht. Alles, was mit Internet
läuft, zu tun hat. Alles außer Meinungsfreiheit läuft hier super, ey. Ich halt die Klappe, ey. Nein, hier ist prima. Also hier scheint die Sonne, super Urlaubsland. Hier gibt's überhaupt keine Probleme.
Ja, hier gibt's aber Probleme, Tim. Und du lässt uns in Stich. Bei uns hier brennt die Hütte und du haust einfach ab aus diesem Land. Deutschland hat 4-1 gegen Japan verloren. Hans-Dieter Flick ist danach entlassen worden, Tim. Was machst du? Wir brauchen dich jetzt hier.
Ich habe auch einen deutschen Bundestrainer mir angeguckt. Also einen deutschen Nationaltrainer. Kunz habe ich gesehen am Freitagabend. Kunz.
Stefan Kunz.
Stefan Kunz ist Trainer der türkischen Nationalmannschaft. War mir auch nicht so ganz klar. Wobei im Vorfeld dieses Spielbesuchs, über das ich danach noch reden werde, also ich habe selbstverständlich hier auch die Urlaubswoche genutzt, um ein bisschen Fußball zu gucken. Und das, ja, im Nachhinein war es dann doch das Highlightspiel. War nicht ganz geplant, war da das Länderspiel der Türken gegen Armenien, was ja politisch auch durchaus interessant ist. Ich habe im Vorfeld dann rausgefunden, dass Stefan Kunz hier Trainer ist. Ich habe natürlich alle Wege versucht, hier Karten zu bekommen und auch diese Karte ausgespielt. Aber die Stefan Kunz-Karte hat nicht geklappt, muss ich im Vorfeld schon mal sagen.
Also du hast Hinz und Kunz gefragt und da ist nichts bei rumgekommen.
Hinz und Kunz oder wieder, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Co-Trainer hieß, der eine Zeit lang auch in Paderborn trainiert hat. Da habe ich auch mal geguckt, ob den einer kennt, so aus dem Lippstädter Bereich, war leider nicht der Fall. Auch wenn es nur eine kleine Urlaubsfolge ist, wir ziehen das Pferd mal nicht von hinten auf. Scheiße, wie heißt dieses Sprichwort? Ich bin schon wieder lost.
Nein, das Pferd von zügeln. Hinten. Wir zügeln das Pferd von hinten auf. Wir zwiebeln das auf.
Oh Gott, ey. Wir zwiebeln das Pferd von hinten auf. Lass uns mal ganz mal von vorne beginnen. Ich habe heute erschwerte Bedingungen, denn ich chille jetzt hier gerade in meinem Hotelzimmer. Ich habe keinen Laptop vor mir. Ich sehe gar nicht, was wir machen. Also ich habe hier so ein paar Notizen mir auf meinem Handy notiert, damit ich hier so ein bisschen mich dran langhangeln kann, was ich erzählen wollte. Aber sonst ist das ja hier ein riesen Bildschirm. Ich habe alle möglichen Tabellen und Landkarten offen und kann dann was erzählen und so tun, als ob ich das alles im Kopf habe. Jetzt ist es ein bisschen problematischer. Jetzt kann ich nur aus dem Kopf erzählen und habe hier nur ein paar kleine Stichpunkte. Also du musst mich heute an der Hand nehmen.
Sitzt du, liegst du? Ich nehme dich an der Hand. Sitzt du, liegst du, stehst du? Hast du ein Sofa?
Ich sitze, liege. Ich habe ein Sofa. Oh, das ist schon ein bisschen dekadent, muss ich schon zugeben. Ich habe ein Sofa und blicke auf dem Taxiplatz hier gerade.
Also Mensch.
Ich liege. Ja, man muss ja dazu sagen, seitdem wir einen Booking-Link haben, wo wir einen Teil des Geldes wiederbekommen, da buche ich ja auch größer. Also da lassen wir uns doch nicht mehr lumpen. Das Geld kommt doch wieder rein.
Ja, wir sparen.
Man muss es doch aus dem 12. Stock aus dem Fenster werfen, damit es unten jemand wieder reinschieben kann. Ist doch.
Eben.
Nee, also ich war 10 Tage unterwegs und die ersten 7 waren jetzt mal besser, mal weniger. Es war dann auch viel unterwegs sein. Und jetzt sind es hier noch 3 Tage. Ja, Urlaub mit Pool und deshalb ist es ein bisschen was Besseres geworden. Aber jetzt gerade kann ich mich wirklich nicht beklagen.
Beklagt haben sich allerdings unsere IT-Nerds und das sind ja verdammt viele.
Das Witzige war ja, da hat ja jeder Einzelne gedacht, dass er der einzige ITler ist, der uns schreibt. In jeder Rückmeldung war zu lesen, ich bin wahrscheinlich der Einzige, aber ich höre euch so. Und dann gab es doch, wie viel waren es?
Ja, das waren locker, ich sag 10 bis 15 Leute. Auch Mädels, die sich Wahnsinn. Da gemeldet haben. viele haben halt auch wirklich geschrieben, haben angefangen mit, ja, ja, ich bin wirklich, ich sehe nicht so gut aus, ich bin hässlich, aber ich höre euch trotzdem gerne, ich bin Nerd. Das räumen die meisten ITler schon ein. Einer hat auch geschrieben, was hat der eine nochmal geschrieben? Warum so ein IT-Bashing? Das ist der beste Beruf. Vor allem habe ich viel Homeoffice und das ist einfach super, wenn es draußen nicht schifft.
Also rein theoretisch ist ITler super vereinbar mit dem Hobby Groundhopping, weil man kann ja wirklich von überall immer Homeoffice machen, arbeiten, man kann machen, wie man will, man Zeiten einteilen. Das ist ja so der Idealberuf des Groundhoppers eigentlich.
Aber Shift, wegen der Shift-Taste. Das ist doch mega witzig.
Das habe ich gar nicht verstanden. Nein. Ich dachte, wenn es nicht schifft, dann ist es, hat das was mit Regen zu tun. Ich habe es nicht kapiert. Ich wollte, ja, doch, mega Gag. Aber es ist, das ist IT-Nerd-Humor, ey.
Das ist IT-Nerd-Humor, wirklich. Das ist IT-Nerd-Humor. Ja. Die beste Rückmeldung war, jemand arbeitet in so einem mittelständischen Unternehmen und hat geschrieben, dass er, ja gut, er arbeitet halt in der IT, sonst wäre die Rückmeldung zu dem Thema nicht gekommen. Und der hat, die Leute machen ihre Firmenreisen, buchen ihre Firmenreisen alle auf eigene Faust, auch über Booking. Und er hat eingestellt, dass der Favoritenlink für Booking auf jedem Rechner unser Dwitz-Link ist. Wie geil ist das denn?
Ja, mega.
Und das muss jetzt jede Firma so machen.
Wir brauchen die ITler sogar richtig hier, ja, ne, für das Konzept Dwitz-Booking-Link als Finanzierung des Podcasts hier.
Das ist echt der absolute Wahnsinn. Also bucht gerne eure Reisen weiter über unsere Links, da würden wir uns freuen. Ihr habt keinen Nachteil, wir haben einen kleinen Vorteil und es kamen natürlich zahlreiche Rückmeldungen zu Europapokal-Liedern. Ne? Da hat uns ja alles Mögliche erreicht, ne?
Überschwemmt fast schon.
Wir wurden überschwemmt von Europapokal-Liedern und ich habe mir jetzt nur 2 von 20 rausgesucht, weil da habe ich noch Fragen, Tim. Da müssten wir einmal drüber sprechen, oder?
Ich bin gespannt, welche du rausgesucht hast.
Ich habe mir einmal, ich glaube, das ist eine Frankfurt-Version, die hier aufgelistet wurde. Erste Runde Salzburg, zweite Runde Wien. Finde ich schon mal erstmal nicht so ambitioniert, zweimal in Österreich stehen zu wollen.
Also ich sag, das klingt erstmal mega nach ÖFB-Cup.
Das ist erstmal ÖFB-Cup. Und dann befreien wir Saddam Hussein. Wo ist der denn?
Also wenn die Reihenfolge so weitergeht, wahrscheinlich in Graz.
Ja, also. Er ist in der Steiermark, sitzt an so einem See.
Saddam Hussein versteckt sich in der Steiermark. Sonst macht das Lied ja keinen Sinn. Da hätte man ruhig mal internationaler losstarten können. Also Salzburg, Wien und Hussein.
Und dann kommt es, wir fahren Fahrrad wie Erik Zabel von Bologna bis nach Neapel. Und da habe ich mir auch überlegt, da so eine Fahrradtour von Bologna nach Neapel, die wird unfassbar stressig sein. Da gibt's doch keinen Fahrradweg, oder?
Nein. Da gibt's kein Radautobahn, sowas in der Art. Allein schon aufs Linguistische ist das schon ein bisschen Zabel auf Neapel. Das tut auch ein bisschen weh, oder?
Ja, und das E von Erik müsste man zeitgemäß jetzt auch wegnehmen, Tim. Da du keine Ahnung von Radsport hast, wirst du diesen Witz nicht verstehen. Aber jeder, der sich ein bisschen mit Radsport auskennt, wird jetzt zumindest grinsen.
Wegen einem E-Fahrrad?
Nein, weil der Sohn von Erik Zabel Rick Zabel heißt.
Ach so. Ich dachte, das hat was mit einem E-Fahrrad zu tun. Ja, E-Motor, das ist verpönt in der Radsport-Szene. Ich dachte, Tour de France wird nur noch von Leuten gewonnen, die mit dem E-Fahrrad unterwegs sind. Und deshalb wird der. Früher gab es den E-Rick Zabel, jetzt gibt es nur noch den Rick Zabel. Naja.
Jetzt gibt es noch den Rick Zabel. Da haben wir einmal die Geschichte aus Frankfurt. Wie gesagt, mit Hussein, da musst du doch wirklich. Du hättest ja dann über den Irak fliegen müssen, ne? Vielleicht mit Umstieg, ich weiß es nicht.
Also der Mann ist doch tot, oder nicht?
Ja, der wurde doch da umgeworfen, ne? Zumindest die Statue da, ne?
Der wurde umgeworfen. Ja, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, die verschiedenen Tode von Saddam Hussein und Osama bin Laden und solchen Leuten zusammenzukriegen. Da weiß ich nicht mehr ganz genau, wer wen letztendlich befreit oder umgebracht hat. Aber ich glaube, die sind alle tot, ne?
So genau weiß ich das auch nicht. Ich fand bei
gibt's Osama noch, bin Laden. Gibt's noch so richtige Terroristen Idole, also diese großen Terroristen wie früher Osama bin Laden und solche, die gibt's gar nicht mehr, ne?
Ja, so einfach so Leute, die dann in ihrer Steinhöhle da sitzen, weißt du, da stehen so
ja,
paar.
Ja, ich meine einfach die Stars der Terrorszene, die sind doch alle tot.
Erdogan, Tim. Ja,
hör auf. Ja. Das hast du jetzt gesagt. Also ich mag Erdogan. Ich bin großer Fan. Ich muss auch zugeben, ich hab hier schon ein paar, man kriegt ja auch, je nachdem, wie man so bucht und was man für Leute anschreibt, man hat ja immer verschiedene, auf einmal so WhatsApp-Nummern im Handy. Glaub mal, ich habe aber einige Leute mit einem Erdogan-Profilbild gerade in meiner WhatsApp-Liste. Das kannst du aber mal von ausgehen. Ey.
Ja, vom Erdogan-Profilbild zum SSV Ulm, da haben wir nämlich auch...
Einer der schönsten Übergänge der Geschichte dieses Podcasts.
Ist nicht schlecht, oder? Der SSV Ulm hat nämlich auch ein eigenes Europapokallied. Du hast es ja letzte Woche schon gesagt, auch Kreisligisten haben irgendein Europapokallied, weil sie ja auch die Möglichkeit haben, in den Europapokal einzuziehen. Und ja, und SSV Ulm hat ein Lied, was quasi auch in diese Richtung geht. Also erst spielen wir Landespokal, dann DFB-Pokal.
Und ja,
dann,
okay.
Und dann wird's irgendwie komisch. Also, die Textzeile ist: gestern noch in Ahlbeck, morgen schon in Köln. Claudia Schiffer finde ich gar nicht schön. Das ist großartig, oder? Wir sind die Ulmer, wir sind die Spatzen, wir sind diejenigen, die immer wieder klatschen.
Das ist doch auch von den Bayern, die immer wieder feiern, oder? Das ist doch auch ein bisschen, ja.
Hast du mitbekommen von Stadionbrand in Taranto?
Ja, ich habe es jetzt nur durch unseren Redaktionspartner gerade mal kurz, so ganz habe ich noch nicht verstanden, was passiert ist, aber... Da ist die Hütte abgebrannt, das Stadion ist abgebrannt, also zumindest der Gästeblock.
Wir haben Mitte September und was heißt das für jeden Fußballfan Mitte September? In Italien fängt die dritte Liga an. Während in der Regionalliga Bayern schon die Relegationsspiele gespielt werden.
Also Mitte September fängt in Italien im Normalfall jemand an, den Spielplan zu machen.
Der Spielplan kam ja einen Tag vorher. Der Spielplan kam
einen
Tag vorher.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das heißt erstmal Italien, da ist, dass sie, ich kann mich auch daran erinnern, dass die ja teilweise erst im Oktober angefangen sind, oder? Mit den unterklassigen Spielbetrieb.
Ja, gefühlt irgendwie schon, ne? Also vor August findet da nie was statt. Und jetzt ging das los direkt mit einem wunderschönen Derby, Taranto gegen Foccia. Und Foccia durfte reisen und da haben die Leute natürlich Bock auf. Sowas haben die Leute Bock. Taranto, riesige. Ich hätte jetzt, also im Vorfeld hätte ich gesagt, Betonschüssel. Da müssen wir gleich mal ein bisschen korrigieren. Und ich war schon mal in Taranto, ich war zufällig, die Kurve hat ja da immer Stress mit dem Präsidenten, mit
dem Verein, mit der Taranto Stadt. Taranto ist für mich so großer Mythos, weil ich habe da schon ein paar Videos und auch von deinen Erzählungen ab und zu mal gehört, die können so gute Auftritte haben, aber wenn man dann plant, ich traue mich nicht zu planen, da hinzufahren, weil ich das Gefühl habe, dass die 80% der Spiele nicht da sind. Heimspiele komplett boykottieren, auswärts dürfen sie nicht. Das Gefühl gibt Taranto nur ein, zwei Spiele in der Saison, wo die Kurve auftritt. Kann das sein?
Ja. Ey, Taranto ist ein absoluter Mythos. Ich war in der Serie D da, gegen irgendwas, wo auch keine Gäste mit dabei waren. Und da wusste ich im Vorfeld auch nicht, ja, treten die jetzt auf oder nicht, weil die hatten mal eine Zeit lang, da sind die aufgetreten, ich da hingefahren, habe eins der Top 10 Spiele meines Lebens gesehen. Einfach in der Serie D,
ja, krank.
Ohne Gästefans. Ich habe das einem Kumpel erzählt von mir, der auch sehr, ja, Italien-affin ist. Ich sag, ey, Dennis, wenn du wieder buchst, fahr da runter, fahr da hin. Zwei Wochen später fährt er dahin, schickt mir ein Foto, leere Kurve. Yo, geil, top, danke nochmal für den Tipp. Tut mir leid im Nachgang, aber ja, das ist das absolut, wenn die da sind, dann wird es richtig gut. Und wenn Foccia da ist, dann wird es ja eigentlich auch gut. Die kamen allerdings erst Mitte der zweiten Halbzeit an und die haben in kürzester Zeit geschafft, den Gästesektor abzubrennen. Also erstmal habe ich gelesen, dass die Mitte der zweiten Halbzeit angekommen sind, weil die auf der Autobahn ein Polizeiauto gerammt haben.
War wahrscheinlich ein Auffahrunfall sowas, oder?
So, ja, das wird nicht böswillig gewesen sein, vermute ich einfach mal.
Oder sagen die drängen, die haben die Bullen in der Abfahrt zu früh einfach weggedrängt. Ja, ja. Ihr fahrt jetzt hier raus, ciao.
Und sind die halt Mitte der zweiten Halbzeit rein, haben wahrscheinlich, ne, man kennt das ja, reingelaufen, gepöbelt, ich kann es mir genau vorstellen, einen Böller gezündet, dann ein bisschen noch gesungen, tralala. Und dann sind die, dann war halt das Spiel beendet. Ich glaube, Taranto hat 2-0 gewonnen. Und Foccia hat einfach nur eine Fackel aus dem Oberrang geworfen. Und wer jetzt im Stadion von Taranto schon mal war, oder generell in italienischen Stadien, das ist ja einfach viel Beton und so ein bisschen Rost, oder?
Beton, Rost und gelegentlich noch ein Plastiksitz.
Also ich hätte es gesagt, von so einem Stadion, da brennen vielleicht dann zwei Plastiksitze ab, aber mehr dann auch nicht. Problematisch
wird es. Die schmilzen auch eigentlich eher.
Problematisch wird es dann, wenn man unter dem Gästeblock Kunstrasen-Gummimatten lagert. Dann wird das Kunstrasen-Gummimatten und diverse Planen lagert, weil dann kann es schon mal einen Großbrand geben. Und da ist jetzt der Gästeblock halb abgefackelt. Muss wahrscheinlich auch dicht gemacht werden.
Das klingt auch großartig.
Brindisi spielt auch da aktuell. Die sind ja aufgestiegen und die müssen das Stadion erst noch neu machen. Ich glaube, die ersten drei Spiele da spielen. Also die ersten sechs, kann man so sagen, glaube ich, nach italienischen Mathematik. Und ja, da ist jetzt gerade die Stadt und der Bürgermeister sehr in der Kritik, weil man sich auch fragt, wieso werden Gummimatten unter einem Gästeblock bei einem Derby gelagert? Und ja, jetzt kann das Stadion eventuell vielleicht auch gar nicht mehr genutzt werden.
Gummimatten hätte ich jetzt auch erstmal gesagt, die müssten doch auch erstmal schmilzen oder nicht brennen. Brennt denn Gummi?
Ey, Gummi, hast du nicht mal so einen Reifen angesteckt? Das ist so, da kommt da so eine schwarze Rauch.
Nee, nicht in den letzten drei Wochen.
Nee, musst du mal machen, wirklich, das lohnt sich. Da geht's richtig ab.
Ja, klingt nach Spaß.
Ja, definitiv. Das klingt nach sehr viel Spaß. Und ja, haben die Foccia-Leute jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil aus so einer Kleinigkeit wie das Werfen einer Fackel irgendwo hin, wo keiner steht, das ist ja klar, man darf es nicht, aber trotzdem ist es ja irgendwo eine Kleinigkeit, wurde dann jetzt ja mehr oder weniger ein Großbrand, ne?
Gut, der könnte von Glück sagen, dass es in Italien selten da irgendwelche Kameraaufnahmen gibt, wer das Ding jetzt geworfen hat.
Ja, ja, in der Presse steht, die Videoaufnahmen werden ausgewertet. Und ich dachte mir so, jo, alles klar. Da wird ja, selbst wenn da eine Kamera hängt, als wenn die irgendwas aufzeichnen würde, ehrlich mal, oder?
Nein, ach, das ist Quatsch. Als ob das Ding überhaupt an ist. Naja, grundsätzlich keine gute Idee, so klassisch italienischen Müll direkt unter einem Gästeblock anzusammeln. Wobei, ich glaube, mit Gummi haben andere jetzt in den letzten Wochen noch schlechtere Erfahrungen gemacht als die Italiener, ne?
Ja, in der Schweiz ist ja Gummischrot. Eigentlich, so Gummischrot begleitet uns auch schon den ganzen Podcast über, oder?
Das ist ein Ding. Ja, leider. Und wir haben tatsächlich auch schon in den letzten Wochen öfters mal, seit Jahren haben wir da gesagt, dass es so gefährlich ist, Gummischrot als Mittel einzusetzen, um Menschenmengen oder Menschenmassen ruhig zu halten oder was auch immer, zusammenzutreiben oder aber mit Gummischrot reinzuballern, das ist doch richtig krank gefährlich. Da lasse ich mich doch lieber noch im Schlagstock verprügeln, als dass ich irgendwie Gummischrot um die Ohren gepfeffert bekomme, oder?
Ja, vor allem, weil es ja völlig unkontrollierbar ist. Also das ist ja eher...
Genau,
Das ist ja auch nichts, was ich in der Schweiz erwarte.
Es gibt ja auch andere Sachen, die so unkontrollierbar sind, wenn wir so vom Pfefferspray zum Beispiel mal reden. Also das wird ja auch eingesetzt, um Menschenmengen zurückzudrängen. Und auch da ist es unkontrollierbar. Da ist halt der Schaden im Normalfall ein kleinerer. Also wenn du es nicht direkt ins Auge reinballerst, sondern auf Entfernung, dann ist es ja in irgendeiner Weise noch ein überschaubarer Schaden. Aber mit Gummischrot teilweise auf Kopfhöhe rumzuschießen, das kann halt ernsthafte Schäden verursachen. Und genau das ist jetzt passiert, ne?
Bei Pfefferspray kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen, dass man damit irgendjemand in Schach halten kann, weißt du?
Klar, das genau, ja, das meine ich ja, das sag ich ja.
Aber grundsätzlich verstehe das Mittel. Bei Gummischrot triffst du einen, weißt du? Triffst du einfach einen Menschen von 500, die da gerade Stress machen, als Beispiel jetzt.
Hat nicht Schrot so eine Streuung, dass das, fliegt da nur eine Kugel raus oder fliegen da mehrere
also,
raus?
Eigentlich hat das eine Streuung. Normalerweise, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, man schießt das, glaube ich, eher auf den Boden und dann streut das so oder so. Weil ich war mal beim Hoppen in der Schweiz und wir haben uns da auch Ausschreitungen angeguckt. Das klingt so, als wenn man shoppen geht.
Das klingt, als ob du vormittags im Museum warst, nachmittags Ausschreitungen, abends Fußball. So klingt dein Wochenende Schweiz, ey.
Und auf einmal stand mein Nebenmann da, also wir waren auch weiter von entfernt, und stand mein Nebenmann da und brüllte, aua, und der hat dann halt so ein Stück Gummischrot ans Ohr bekommen, was halt, also so ein Streuungsding, weißt du? Und ich war erstmal froh, dass es sein Ohr war. Aber ja, das streut halt schon krass. Und da gibt es ja auch, irgendwie findet sowas dann auch immer in Luzern statt. Da gab es ja einmal die Geschichte mit den Basel-Fans, meine ich. Die haben da ja immer Theater und die hatten ja auch schon mal Gummischrot-Theater bei einem Auswärtsspiel. Und ich glaube, da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, dass die Fanszene Basel oder die Fanarbeit, heißt das dann, glaube ich, in der Schweiz, die Fanarbeit Basel, da es richtig Druck machen musste, dass so ein Fall auch mal irgendwie aufgearbeitet wird, weil es gab halt Videos, auf denen man erkennen konnte, dass ohne ersichtlichen Grund einfach auf Basel-Fans geschossen wurde und da hat auch einer...
Ja, aber wobei ich da finde, da muss man im Grunde schon früher ansetzen, denn selbst mit ersichtlichem Grund ist dieses Mittel Gummischrot auf Menschen, auf Fußballfans, kann doch irgendwie nicht im Sinne der Deeskalation sein. Also um das nochmal mit dem Pfefferspray zu vergleichen, das macht dich ein Stück weit gerade ja, aggressionsunfähig, weil du mit dir selbst beschäftigt bist. Du musst irgendwie deine Augen auswaschen oder siehst nichts mehr oder kannst nichts mehr machen. Weißt du, das ist ja im Grunde genau das, was du als Beamter in dem Moment erhoffst, dass du quasi keine Gegenwehr mehr kriegst. Aber Gummischrot tut in dem Fall höllisch weh, hat aber für die Sekunde danach schon wieder keine Auswirkung.
Ja, und bei dem Luzern-Spiel war es dann auch so, dass jemand auch ins Auge getroffen wurde, eine Beschädigung am Auge hatte und etwas Sehkraft verloren hat. Und jetzt gab es ja jüngst noch einen Fall, ich glaube bei Luzern gegen Djurgården war das, da haben wir ja auch drüber berichtet, dass da wieder jemand ins Auge getroffen wurde und dass da noch nicht klar war, ob er jetzt sein Augenlicht behalten kann oder nicht. Und jetzt kam die Woche die Meldung raus, dass er tatsächlich sein linkes Augenlicht verloren hat. Und ja, keine Ahnung, im Basel-Fall war es, glaube ich, damals so, dass dann auch irgendwelche Videos gelöscht worden sind, wahrscheinlich aus Versehen, ne, seitens der Polizei. Man will ein bisschen aufräumen und dann sind natürlich auch die Videos weg. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt aufgegriffen wird. Es gibt ja auch diese Petition, die sich gegen den Gummischroteinsatz ausspricht, da kann man ja auch unterschreiben, die haben auch schon, keine Ahnung, ihre 10.000 Stimmen oder so. Ja, keine Ahnung, wie es da weitergeht, aber da irgendwie ein Augenlicht zu verlieren, das ist ja wirklich, das ist ja Blödsinn, ey. Da muss man da wirklich mal das ganze System überdenken. Ja, Tim, willst du aus der Türkei erzählen? Wir haben Länderspielwochenende, da ist für gewöhnlich ja nicht so viel los, das merkt man auch immer, wenn man so die Gazetten und Twitter-Accounts durchgeht, wo man sich sonst immer so inspiriert, was so los war. War nichts los.
Habe ich mir schon gedacht, denn das hat sich tatsächlich jetzt mal angeboten. Ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren einfach, warum das sich jetzt geändert hat, aber auch die Regionalliga hat sich ans Länderspielwochenende angepasst und dementsprechend war für mich auf zwei Ebenen ja spielfreies Wochenende, nämlich Borussia hat Länderspielwochenende, der SV Lippstadt auch Länderspielwochenende und ich habe gedacht, dann habe ich es mir mal verdient, unterwegs zu sein. Dementsprechend bin ich jetzt wie eingangs erwähnt für 10 Tage nach Anatolien geflogen und dachte, mach ein bisschen Urlaub. Ich war schon ein paar Mal mit fußballerischem Background in Istanbul, hatte aber noch nie wirklich Zeit, so ein bisschen mal mehr zu erleben und das hatte ich mir jetzt vorgenommen. Aber ich will gar nicht so sehr über den urlaubstechnischen Teil hier heute erzählen, sondern eigentlich über den fußballerischen.
Ich möchte einmal kurz was zu Istanbul sagen, Tim. Ich habe das, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Ja. Ich war arbeitslos und hatte einen Opodo-Gutschein. So fängt jede gute Story an. Und es gab irgendwie die Möglichkeit, so irgendwie super last minute, 140 Euro, 3 Tage Istanbul, 3-Sterne-Hotel mit Frühstück, mit einem Opodo-Gutschein waren es 40 Euro, du musst aber am nächsten Tag los. Ich direkt gebucht, hatte dementsprechend gar keine Ahnung von Istanbul, hab mich am nächsten Tag im Zug gesetzt, nach Köln hoch, wir haben einfach nach Köln und
hoch nach Köln. Hoch nach also Köln. Köln ist etwas, wo niemand hochfährt, ne? Also ja, niemand fährt hoch nach Köln.
Auf jeden Fall, ich dann so einen Nachtflug gehabt nach Istanbul, irgendwie 2.35 Uhr oder so und ich hatte keine Ahnung von Istanbul und ich guckte dann irgendwann aus dem Flugzeug, als wir landen und ich dachte mir, ach du heilige Scheiße, wie groß ist das denn? Und dann waren
ja,
das so deutsche Studenten, die gesagt haben, ja hier, wir müssen ja erstmal vom asiatischen Teil zum europäischen. Und ich dachte, was redet ihr da? Ich hatte keine Ahnung von Istanbul, nicht ansatzweise. Und das war so ein krasser Kulturschock, den ich da hatte. Ach, mir fällt gerade ein, ich habe das erzählt, als ich gesagt habe, dass ich dann eingeschlafen bin und nachts um 3 Uhr wach geworden bin und dachte, ich kriege nichts mehr zu fressen und draußen war Stau. Ja, und ja, das war wirklich, da hatte ich einen richtig krassen Kulturschock. So, und jetzt wollte ich dich auch nicht weiter unterbrechen hier.
Doch, gerne, weil sonst wird das ja hier ein Monolog. Aber ich muss zugeben, mir war immer schon klar, dass diese Stadt gigantisch groß ist. Also das ist ja auch so, viele so Großstädte, so Metropolen haben riesige Einwohnerzahlen. Ich weiß gar nicht, was Istanbul hat, 17 Millionen irgendwie sowas. Nee, den Punkt, auf den ich gerade kommen wollte, war, dass viele solche Metropolen natürlich auch gut in die Höhe gebaut sind. Das ist in Istanbul ja auch, und ich halte es auch für sehr sinnvoll, ist nicht gemacht worden, sondern es geht ja alles auf die Breite. Also du hast ja hier selten mal Häuser, die mehr als 4-5 Stockwerke haben. Also so Wolkenkratzer hast du ja im Grunde gar nicht. Also auf dem asiatischen Teil glaube ich noch ein paar. Aber die Bevölkerung ist wirklich in der Breite. Also das macht natürlich hier das Imposante vor allem aus. Und einfach, dass du mehr oder weniger auf zwei Hälften am Bosporus, fast sogar auf drei, weil der eine Teil zieht sich ja auch noch Meeresbucht zieht sich auch noch tief rein. Also im Grunde hast du ja quasi so drei Arten von Stadtteilen. Das ist schon echt geil. Und ich habe bislang hauptsächlich die europäische gesehen bei meinen Fußballbesuchen und hatte deshalb auch vor, unbedingt die asiatische noch zu sehen. Und Hab da doch noch ein paar Stadtteile gesehen, die ich bisher überhaupt nicht kannte. Kadıköy zum Beispiel ist bombastisch, also hat richtig Bock gemacht, da unterwegs zu sein.
Bist du dann da mit dem Tuk-Tuk durch, oder?
Nee, ich war jetzt, also im Normalfall mit Taxi. Du hast ja hier ein paar Apps. Ich glaube, B-Taxi zum Beispiel ist eine ganz sinnvolle App, mit der du dir das Ding dann online buchen kannst, direkt bezahlen kannst, dann wirst du hier nicht abgezogen. Und mit Taxi unterwegs sein ist halt auch echt günstig, ne? Also hier alleine die halbe Stunde von der europäischen in die asiatischen Hälfte, da zahlst du 10, 15 Euro sowas in dem Dreh. Das ist wirklich, wirklich machbar. Ja, voll. Ich versuche jetzt nochmal irgendwie auf den Fußball zu kommen, denn habe dann gesehen, dass bei der Ansetzung der Länderspiele hatte ich erstmal gesehen, Türkei hat ein Heimspiel. Ich bin davon ausgegangen, es wird in Istanbul sein. Ist es nicht. Es war in Eskişehir. Und interessanterweise aber auch noch gegen Armenien, was natürlich politisch eine würde ich sagen, interessantes Ding ist. Hatte ich so gar nicht direkt auf dem Schirm, als ich dir geschrieben habe, welches Spiel ich gucken will, hast du geschrieben, boah, ist ja mega geil, Türkei gegen Armenien. Wo ich gedacht habe, ja, warum? Und dann nochmal gedacht, ja, stimmt, da war ja was. Also ich glaube, das ist etwas, worüber ich hier, während ich noch in der Türkei sitze, gar nicht so reden sollte, weil die Türkei erkennt diesen vermeintlichen Völkermord gar nicht an, den es damals gegeben hat an den Armeniern. Ich glaube, weite Teile Europas und auch alle Historiker haben ausreichend Belege gefunden, dass es durchaus, man davon ausgehen könnte, dass es diesen Völkermord gegeben hat. Aber ich das so, die ich Türkei das so, spricht, glaube ich.
Ja, sorry. Ich finde das so krass, dass dieser Krieg, der war ja 1920 oder so, weißt du? Das finde ich so krass, weil das sind das ist einfach nur 100 Jahre her. Und wenn man so hört, Armenien-Türkei-Krieg, könnte man denken, ja gut, das war dann irgendwie 1734, keine Ahnung, weißt du? Und das ist ja einfach, so lange ist das ja noch gar nicht her.
Ja, wobei ich, aber ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Ich hab dann aber auch gleichzeitig direkt wieder die Gedanken gehabt. Aber andererseits ist es schon wieder länger her oder so lange her, dass eigentlich niemand mehr es erlebt hat.
Ja, das stimmt.
Und dementsprechend finde ich diese Verbohrtheit, dass die Türkei sagt, nee, das war so nicht, das sind, und das heißt, es wird wortwörtlich von ungünstigen Umständen und vereinzelten Übergriffen gesprochen, wenn man in der Türkei von diesem Völkermord an den Armeniern spricht. Das finde ich schon krass, also dass man da so wenig Aufarbeitung betreibt eigentlich innerhalb eines Landes. Also ich meine, hier ist natürlich ein omnipräsenter Nationalstolz. Ne? Also es gibt ja hier keinen Berg ohne riesengroße Türkei-Flagge, keine Autobahn, wo nicht alle 10 Meter eine Fahne hängt. Wenn die Nationalhymne gespielt ist, dann werden hier die Gespräche beendet und es wird sich Richtung Fahne orientiert und mitgesungen. Also es waren schon sehr, sehr bizarre Szenen, die ich in den letzten Tagen erlebt habe. Dementsprechend finde ich es krass, dass dieses Aufarbeiten der Geschichte und dieses gegebenenfalls Fehler einzugestehen überhaupt nicht da ist, sondern es gesagt wird, das hat es nicht gegeben. Also das finde ich schon sehr, sehr krass, dass das in die Geschichtsbücher stehen soll, in den türkischen zumindest.
Aber die Türken waren heiß auf das Spiel, ne?
Ich wollte sagen, aber um aufs Spiel zu kommen, also dementsprechend war es natürlich ohne Gästefans. Und das Spiel sollte dann in Eskişehir stattfinden. Ist eine Stadt in Zentralanatolien, ist das schon, also relativ mittig des Landes, beziehungsweise in Zentralanatolien ist es wiederum sehr im Westen. Also es sind so knapp 4,5 Autostunden. Aber ich habe gesehen, es gibt eine ICE-Verbindung seit neuerem direkt von Istanbul nach Eskişehir. Und ich habe auch im Vorfeld immer geguckt, ob diese Verbindungen ausgebucht sind oder nicht. Das war nicht der Fall. Dementsprechend habe ich mir hier meinen Zeitplan sehr, sehr luftig gelassen und mir dann spontan am Vortag, nämlich am Donnerstag, überlegt, welchen ICE ich denn dann buchen sollte, weil die fahren wirklich im Stundentakt. Ja, und habe dann am Freitagabend in meinem Hotelzimmer gelegen, geguckt, welche Verbindung ich denn dann nehmen sollte und gemerkt, dass eigentlich schon alle Züge ausgebucht sind, außer die Behindertenplätze. Das bedeutet, ich habe quasi am Abend vorher gemerkt, ich kriege keinen Zug mehr nach Eskişehir. Und Behindertenplätze kannst du halt nicht kaufen, ohne behindert zu sein. So ist es halt. Ist ja irgendwo auch sinnvoll, aber für mich in dem Fall natürlich sehr, sehr problematisch. Zumal ich mich einfach verschätzt habe. Ich habe vorher nur geguckt, ich habe so eine oberflächliche Recherche gemacht. Jo, es gibt diese Verbindung, da sind noch massig Plätze frei. Ich habe sogar letzte Woche schon geguckt, ob diese Zugplätze auch noch kurzfristig buchbar sind. abgesehen, yo, sind immer genug Verbindungen, die noch Tickets haben. Dass diese Tickets aber wirklich nur noch die Rollstuhlplätze sind, das habe ich natürlich überhaupt nicht bedacht, dass es so sein könnte.
Hattest du kurz überlegt, dich da einzuschleichen?
Das dachte, in den
Zug? Dann buche ich halt einen Behindertenplatz und das kriegen wir schon hin.
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil okay. Ich habe natürlich die Erfahrung von vor 2 Jahren mit dem Beşiktaş-Spiel gemacht, dass die Türken, was so Ausweise und Kontrollen und sowas, da sind die schon teilweise sehr streng. Also dementsprechend war ich mir recht sicher, ich komme wahrscheinlich nicht mal auf dieses Bahngleis, weil ich kein Ticket habe. Und wenn ich da einschleichen und sowas alles, nee, ich habe dann mir kurzfristig nachts einen Mietwagen gebucht.
Ach du obwohl heilige ich, Scheiße.
Ja, also war zum einen nicht so mega günstig, wie man sonst einen Mietwagenpreis, was für ein Mietwagenpreis sonst möglich gewesen wäre. Und zum anderen hatte ich auch zugegebenermaßen noch etwas Respekt vor dem Istanbuler Stadtverkehr. Also ich würde behaupten, dass ich ein relativ solider Autofahrer bin, aber irgendwo hatte ich den Stadtverkehr nicht mehr so ganz in Erinnerung und hatte im Internet auch nochmal ein paar Sachen durchgelesen, wo davor gewarnt wird, als Deutscher im Istanbul Auto zu fahren. Da muss ich aber sagen, das geht schon. Also so schlimm ist es wirklich nicht. Man muss sich halt ein bisschen man muss halt ein bisschen optimistisch oder offensiv fahren, so heißt es. Offensiv fahren, dann kommt man hier schon gut durch. Also
man muss so ein bisschen für den anderen auch mitfahren. Weißt du?
Ja, man muss ein bisschen mitfahren, man muss mitdenken, man muss vor allem, und die Türken fahren alle so, dass die, also es ist nicht so wie in Italien, ich finde in Italien, im Süditalien Autofahren finde ich schlimmer, weil da ist ja wirklich, da wird ja das eigene Auto durchgedrängt, bis zum Verrecken, also da wird ja gesagt, okay, dann habe ich jetzt hier vielleicht gleich einen Kratzer, aber ich bin der Erste in der Schlange. Die Türken fahren schon so, dass es möglichst alles im Flow ist. Und das bedeutet dann natürlich, dass es teilweise sein kann, dass du auf der Autobahn bist mit 130 Sachen und die zwei Streifen werden zu einem und dann geht das aber sowas von ohne irgendeinen Sicherheitsanstand ineinander über. Das passt dann halt auch genau so, ne? Aber ja. Es hat halt kaum jemand Tempo verloren. Das heißt, das ist schon alles sehr fließend. Also mir hat Spaß gemacht, hier Auto zu fahren, muss ich zugeben. Also es ist unfassbar viele Mittelspurschleicher, auch Leute, die ganz links am Schleichen sind. Aber hier gibt's, ich glaube, sowas wie ein Rechtsüberholverbot gibt's hier quasi gar nicht. Also jeder nimmt einfach den Streifen, der ihm gerade am sinnvollsten erscheint. Und das macht dann schon Bock, wenn man so ein bisschen zügig hier durch die Stadt ballern kann.
Ich kann mir vorstellen, wenn man so den Großraum Istanbul um 50 Kilometer verlassen hat, so dann macht's richtig Bock.
Genau. Und danach war es halt auch wirklich. Noch nicht. Also klar, du hast natürlich gerade in den Arbeitspeaks, also diese Stoßzeiten, da hast du natürlich viel Stau und da kommst du auch nicht drum rum, da wirst du dich da ein bisschen reinstellen müssen und habe ich dann auch gemacht. Aber wir sind dann am Freitagmorgen los und mit dem Mietwagen Richtung Eskişehir hier. Und sobald man quasi aus diesem Stau raus war, fährst du über diese riesige Brücke, die hier über diese Bucht des Marmara-Meers führt und danach ist es echt auch landschaftlich wunderschön. Also diese Ecke um Bursa, das sieht fast aus wie in Bosnien, weißt du, wo du so extrem hügelige Landschaften hast, alles grün. Das war wirklich eine sehr coole, sehr, sehr cooles Panorama, was man so links und rechts hatte. Und dann mehr ins Landesinnere, Richtung Eskişehir, also quasi Zentralanatolien, da wurde es dann ein bisschen trockener drumherum. Aber grundsätzlich wirklich landschaftlich teilweise sehr schöne Landstriche gewesen. Und ich glaube auch, Türkei ist so ein Land, das, wenn man jetzt das mal aus Groundhopper-Sicht betrachtet, dann ist es schade, dass es so groß ist. Denn ich finde es immer schade, wenn man in einem Land, es ist sowieso immer schade, wenn man nur ein, zwei Grounds macht, vor allem wenn die dann auch noch in einer Stadt sind, weil Türkei natürlich ein Riesenstaat ist, von dem man natürlich nie was sieht, weil ganz, wenn man mal ehrlich, die meisten, die den Länderpunkt haben, die haben den in Istanbul gemacht, vielleicht noch irgendwo, wenn man in Side am Strand gechillt hat und dann da irgendwie in der Nähe Izmir oder sowas oder Antalya, irgendwie solche Orte, da in der Nähe dann irgendwo ein Spiel geguckt hat, dann hat man vielleicht da noch was in der Ecke, aber sind wir mal ehrlich, wer fliegt denn nach Zentralanatolien und guckt sich in Eskişehir da irgendein Spiel an? Also zumal Eskişehir ist als Standort ja sowieso recht witzig. Da steht eine riesengroße moderne Arena für 35.000 Leute und der Verein spielt mittlerweile in der 5. Liga. Liegt einfach daran, dass diese Arena wurde, glaube ich, im Rahmen der Europameisterschaftsbewerbung der Türkei 2016 geplant. Die haben sie ja bekanntermaßen nicht bekommen. Das Stadion wurde aber trotzdem gebaut. Es gab auch eine ganz dringende Notwendigkeit, denn Eskişehir ist 2016 aus der ersten Liga abgestiegen, haben damals noch im alten Stadion gespielt und beim Abstieg haben die Fans aber einfach die Bude abgebrannt. Also ähnlich wie in Italien, nur, glaube ich, vorsätzlicher und auch weitläufiger. Das Stadion ist wirklich komplett abgebrannt, ist mittlerweile auch abgerissen und die hatten also eine ganz dringende Notwendigkeit, ein neues Stadion zu haben und hatten Glück. Im Grunde, vielleicht war es auch in den Hinterköpfen da schon, weil da standen mit Sicherheit schon so ein paar Fundamente, dass die eine neue Arena bekommen. Ja, und die sind dann quasi 2016, 17 in diese neue Arena umgesiedelt, dann als Zweitligist.
Das ist ja ein bisschen so wie mit dem Olympiastadion, ne? Wenn du sagst, es wurde schon mal für eine EM ein Stadion schon mal gebaut, in der Hoffnung, wir kriegen da eine Europameisterschaft. Beim Olympiastadion ist es ja ähnlich. Ich glaube, in Istanbul steht das einzige Olympiastadion, ohne dass da je eine Olympiade stattgefunden hat.
Ach so, ja.
Weißt du, da steht ja eine riesige Schüssel. Ich weiß nicht, wie das heißt. Atatürk. Stadion.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo das ist, weil ich war jetzt viel unterwegs und die anderen.
Ich weiß genau, wo das ist. Das ist
am Arsch der Welt.
Es ist am Arsch der Welt. Das ist so krass. Ich war da halt bei meinem Aufenthalt, wovon ich gerade erzählt habe, diese 40-Euro-Reise, auch geil, ne? Und du hattest die wildesten Groundhopping-Berichte gelesen, weil Istanbul BB hatte in diesem Stadion gespielt. Und dabei.
Ist das nicht
Başakşehir? Stimmt, hast recht, ja klar, logisch. Ja. Krass, das habe ich damals noch gar nicht so wahrgenommen. Und bei Başakşehir hier waren damals halt so um die 1000 bis 2000 Zuschauer in dem Olympiastadion, wo 70.000 reingehen, ne? Und dann haben die halt gegen Fenerbahce gespielt und da waren halt 8000 Gästefans. Aber da hinzukommen, ne? Du hast da Groundhopping-Bericht darüber gelesen, weil es gab halt keine Metro, die sollte noch gebaut werden. Vielleicht ist die jetzt fertig, weil das ist ja echt schon lange her. Und du musstest irgendwelche Busse finden, die irgendwo losfahren sollten. Und du hast die wildesten Groundhopping-Berichte gelesen. Einer hat geschrieben, ja, ich wollte auch zu dem Stadion. Und auf einmal stand ich vor einer riesigen Schlucht. Der ist nicht angekommen, weil er vor einer Schlucht stand. Der andere schreibt, ich war da. Ich habe den falschen Weg genommen, den falschen Bus. Dann musste ich über eine achtspurige Autobahn laufen. Und nur solche Geschichten. Und ein Kumpel von mir war auch da, der meinte, ja, ich bin auch angekommen. Ich musste durchs hohe Gras laufen und da waren Schlangen. Also es waren wirklich die verrücktesten Geschichten, wie man dann so Stadion gekommen ist. Wahnsinn. Und das ist ja auch so eine Story. Es gab kein Olympia in der Türkei, aber das Olympiastadion steht und das ist einfach eine riesengroße Schüssel. Und auch dieses ganze Areal, das ist so weitläufig, da könntest du, keine Ahnung, noch einen Flughafen nebenstellen. Das ist echt Wahnsinn, ey. Aber bitte, weiter.
Ich glaube, jetzt haben sie sich dafür beworben, zusammen, das ist auch eine kuriose Bewerbung, ne? Die haben sich mit Italien zusammen für die EM, was ist, 28 oder ist die schon vergeben oder 32? Irgendeine EM auf jeden Fall. Mit Italien zusammen haben die sich beworben.
Das ist gerade eh so ein ganz komisches Thema, ne? Es war ja immer so.
Diese Kooperation, ne?
Genau, so Holland, Belgien bewirbt sich, Polen, Ukraine bewirbt sich.
Ja, macht noch Sinn. Auch noch jetzt, okay.
Und jetzt kommt so Norwegen, Finnland und Kongo oder so, weißt du, so ganz komische Sachen, ey. Was ist das für ein Blödsinn, ey?
Ja, das finde ich auch. Ja gut, es ist halt alles globalisierter, aber also teilweise finde ich auch, wenn die kulturell noch was gemeinsam haben, okay, aber die liegen nicht regional beieinander und sind dann auch noch nur über Flugzeuge erreichbar. Ah, das ist schon komisch, also Türkei und Italien. Wobei ich muss schon zugeben, viele Dinge in der Türkei laufen wie in Italien. Also du hast eben von italienischer Mathematik geredet und also türkische Maßstäbe sind bei vielen Dingen auch sehr, sehr ähnlich, finde ich. Ich habe mich hier schon sehr oft erinnert gefühlt, auch das Autofahren und solche Geschichten. Also das hat schon was voneinander.
Wie ist das denn? Musst du Maut zahlen auf der Autobahn, oder?
Ja, also jetzt, ja, man fährt ab und zu durch so Schranken. Es hat der Mietwagen Dings natürlich eingebaut, das Kennzeichen ist registriert.
Ach so,
da steht dann immer, was es gekostet, aber das sind Kleinstbeträge. Also das ist so 20 Lire, 25 Lire standen da mal drauf, was umgerechnet unter 1 Euro ist. Wird dann nachher von der Kreditkarte abgebucht. Ich gehe davon aus, dass ich es nicht merke, um es mal ganz großspurig zu sagen, weißt du? Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es viel Maut gekostet hat. Ich habe mich aber auch nicht informiert und hatte ja eh keine Wahl, angesichts dessen, dass ich dann eh schon das Auto hatte. Eskişehir, also zum Sportlichen noch, die haben dann die Bude abgebrannt und haben jetzt diese neue Arena. Und die sind mittlerweile seit 2000, also die habe eben jetzt gesagt, die sind für 4 Jahre in der zweiten Liga geblieben. 2021 sind sie in der dritte abgestiegen, 2022 in der vierte und dieses Jahr sind sie in die fünfte runtergegangen. Also die spielen jetzt in der fünften Liga. Das ist die höchste Amateurliga. Also die spielen quasi Kreisliga in einem 35.000-Mann-Stadion. Das ist wirklich absolut bescheuert. Ja, und dementsprechend war die Aufregung groß, dass der Verband das Spiel der türkischen Nationalmannschaft nach Eskişehir gelegt hat, auch noch gegen die Armenier. Ich glaube, ein Länderspiel gab es schon mal dort, war aber das einzige irgendwie vor 5-6 Jahren oder so. Und ich habe es auch ein bisschen unterschätzt mit Tickets, weil das war natürlich online dann innerhalb von Minuten ausverkauft.
Ich wollte auch gerade sagen, bei so einem Land mit so einem Nationalstolz, da kriegst du doch auch die 70.000 voll in so einem Olympiastadion, oder nicht? Weil das ist ja, man reibt sich ja gerne an so Gegnern auf und man hasst ja auch dann gerne in dem Fall. Weißt du, was ich meine? Da kriegst du auch so ein Ding voll.
Ja, voll, absolut. Ich hätte es auch sehr gerne gesehen, also dieses große Olympiastadion hier voll zu machen oder so, das wäre top gewesen. Stattdessen da vor 34, 35.000 in Zentralanatolien, irgendwo am Arsch der Welt, habe ich nicht so ganz verstanden, was die Beweggründe dahinter waren. Aber klar, die Bude war da natürlich auch rappelvoll, gerade weil die in dieser wirklich nicht kleinen Stadt da, also Eskişehir sagt einem jetzt natürlich erstmal nicht so viel, ist aber eine richtig schöne Stadt, ne? Also ich habe dir ja ein paar Fotos geschickt und habe gesagt, ey, das ist eine Insta-Stadt hier. Also die haben einen so einen Hausbaustil da. Odun Pazari oder irgendwie so heißt das. Und damit die ganze Altstadt ist voll mit diesen Häusern. Sieht wirklich wunderschön aus, so bunt mit Holz gebaut. Also kann man echt auch Sightseeing machen in dieser Stadt. Ja, und groß ist die Stadt auch. Hat halt auch eine eigene, relativ bekannte, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall aktive Fanszene. Eskişehir ist als einer der Orte bekannt, in denen die großen Vereine keine Meisterfeiern machen können. Also wenn jetzt irgendwie Gala oder Fener oder Beşiktaş Meister werden, dann ist durch die örtliche Fanszene, gibt es da in Eskişehir keine Meisterfeiern, wie es aber sonst in vielen Städten der Türkei aber eigentlich der Fall ist, ne? Dass so die Anhänger die Fanclubs der Vereine dann dort auch offen feiern. Es wurde sogar, glaube ich, vor ein paar Jahren ein Fenerbahçe-Fanshop dort, ja, ich sag mal so, er musste geschlossen werden. Das war, glaube ich, auch so ein Thema. Also ja, dementsprechend also durchaus eine präsente Fanszene. Für den einen oder anderen Dortmunder vielleicht auch dadurch bekannt, Leonardo Dede hat da seine Karriere ausklingen lassen bei Eskişehir. Nee, also durchaus eine aktive große Fanszene, die auch in den 80er Jahren irgendwie einmal mit 12.000 Fans nach Istanbul zu Auswärtsspielen gereist worden sein. Der Wikipedia-Artikel schreibt auch noch, dass es bei Eskişehir die erste Tribünenshow gab. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist für die erste Choreo auf einer Tribüne in der Türkei. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ja, die Info wollte ich hier auch nochmal eben reinschmeißen. Naja, ansonsten, der Amateurfußball hat leider noch nicht angefangen hier Mitte September. Dementsprechend spielen die noch nicht. Und ja, dann war natürlich das Länderspiel eine willkommene Abwechslung in dieser Arena.
Wie hast du denn dafür Karten bekommen?
Ja, ich habe dann glücklicherweise noch kurzfristig eine Einladung bekommen. Das hat dann noch geklappt. Also vielen, vielen Dank an den TFF. Ja, Tickets hat sich der Verband auch nicht lumpen lassen, in Reihe 1 bekommen. Aber rat mal, in welcher Reihe kein Platz mehr war, als wir da angekommen sind. In ja, Reihe aber, 1. Da war natürlich sowas von in Anführungszeichen freie Platzwahl. War also erstmal waren natürlich ellenlange Schlangen an diesem Stadion. Wir waren, glaube ich, eine Stunde vor Anstoß da und es hätte fast nicht gereicht. Also ich war dann, glaube ich, 5 Minuten vor Anstoß im Stadion. Also übertrieben, nerviges Anstehprozedere. Hatten da auch quasi pro Stadionsektor einen Bereich offen, wo klar war, dass das nicht funktioniert. Also ganz ehrlich, in anderen Stadien hast du 20 daneben und da sind trotzdem Schlangen und da ist einfach einer pro Eingang. War sehr nerviges Prozedere, also da hat man auch gemerkt, dass die lange keine Zuschauermassen mehr da in diesem Stadion hatten. Hab's dann irgendwie geschafft, rechtzeitig drin zu sein. Ja, unsere Karten, die top gewesen wären da in der ersten Reihe, waren natürlich besetzt. Ich bin da auch kurz hin, hab da drauf gezeigt, der guckte mich an. Das war so ein Opa, der einfach nur auch komplett entgeistert den Kopf geschüttelt hat und sich einmal hat er so nach links und nach rechts geguckt, ob es für ihn noch eine Option gäbe, jetzt den Platz zu verlassen. Hat dann gemerkt, nee, wenn ich jetzt aufstehe, habe ich ja selber keinen Platz mehr. Und ja, irgendwann hat dann einer, der daneben saß, gezeigt, 2 Reihen weiter, 10 Meter weiter sind irgendwo noch 2 Plätze frei und da hatten wir uns dann noch Gott sei Dank ganz passabel hinsetzen können. Weil sonst wäre mir wäre ich echt genervt gewesen, wenn ich da als guter Deutscher nicht irgendwo hätte sitzen können, sondern irgendwo auf den Treppen sitzen müssen, nachdem ich endlich mal Reihe 1 Plätze bekommen hätte. Aber gut, Spiel war jetzt auch nicht so, zumindest die Tribünenshow war jetzt nicht so mitreißend, als dass man das hätte aus Reihe 1 sehen müssen. Vielleicht hat man es auf den Fotos gesehen, also es gab eine Blockfahne war es ja auch nicht, es war ja so eine Hochziehfahne, sah mir sehr sicher nach irgendwas verbandstechnisch Organisierten aus. Ja, und auf der Gegengerade wurde dann noch die große Nationalflagge, die Landesflagge hochgezogen bei der türkischen Hymne. Ja, die armenische Hymne war natürlich überhaupt nicht zu hören, also ein Pfeifkonzert, wie ich selten erlebt habe, das war schon bombastisch. Ja, und ansonsten hat sich hinter dem einen Tor so eine kleine Gruppe von Türken für den aktiven Support begeistern können, haben sich aber im Grunde auch in erster Linie eher selber die Köpfe eingeschlagen. Also da war hin und wieder mal großes Tumult und einzelnen Leuten wurde da derbe was auf den Kopf gegeben. Ich weiß, kann nicht sagen, warum und wieso und weshalb, aber war gut was los. Ansonsten, ja, die Türkei sportlich ähnlich erfolgreich wie die deutsche Nationalmannschaft. Es gab mit Ach und Krach ein 1:1, was auch erst in der, ich glaube, 89 mal so gefallen ist.
Ich habe mir den Ticker auch angeguckt und ich dachte mir, ey, wenn die Türken jetzt kein Tor mehr schießen.
Wir saßen tatsächlich hinter der armenischen Trainerbank und die erste Reihe hinter dieser Bank war tatsächlich nur aus Bullen besetzt, ne? Also ja, okay. Die erste Reihe hinter der Trainerbank saßen nur Polizisten. Also das, meine Reihe 1 Tickets waren quasi Reihe 2, weil die erste Reihe war quasi abgesondert. Ist auch einiges runtergeflogen, aber es ist so im Rahmen von Getränkebechern und ein bisschen, keine Ahnung, Choreo-Elementen oder irgendwelchen Pappen oder sowas. Sowas ist halt alles Platz runtergeflogen, aber nichts, was jetzt in den Rahmen gesprengt hätte. Also war ganz unterhaltsam, war ganz witzig, aber wer da nicht war, hat auch nichts verpasst. Also es war jetzt nicht so relevant.
Ich war ja mal bei Rumänien gegen Ungarn. Und ich finde, klar, das macht immer Bock, wenn man so Zeuge ist, wenn was los ist auf den Rängen. Aber so ein Völkerhass ist nochmal irgendwie anders. Das ist irgendwie so ein bisschen befremdlich. Fand ich zumindest, oder?
Ja, ich glaube, war das mit Gästefans bei dir damals?
Ja.
Ja, siehste, es waren halt keine Armenier im Stadion, ne? Außer die Spieler und so. Also es hat einmal ein Betreuer von der Armenien-Trainerbank hat einmal so ein bisschen hoch in die Zuschauer gepöbelt. Da ist schon gut was geflogen, das war dann auch ganz witzig. Und dieses Tor da hinten raus zum 1:1 wurde auch übertrieben krass gefeiert. Also da lagen sich echt alle in der Arme und dann gab es natürlich, wie es zurzeit jetzt gängig ist, dann nochmal so, ich weiß nicht, 8 oder 10 Minuten Nachspielzeit. Also hinten raus eine Riesenchance noch für die Türkei, das Ding zu gewinnen. Und da wurde auch krass mitgefiebert. Aber diesen Völkerhass, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so krass erlebt.
Ja, okay.
Das Spiel ist dann aus, war dann vorbei, 1:1 und dann sind die Leute auch einfach nach Hause gegangen. Also da war jetzt nicht noch, dass da weder das deutsche Trainerteam noch die armenischen Gäste in irgendeiner Weise hart attackiert worden sind. Also da sind mir die Bilder, die im Frühjahr von Bursa gegen Ahmetspor rundgegangen sind, noch eher in Erinnerung gewesen. Das war, glaube ich, deutlich was anderes. Dadurch, dass wir dann den Mietwagen hatten, hat sich mein Samstagsspielen etwas geändert. Ich hatte ja eigentlich vor, für das Freitagsspiel nur mit dem ICE da nach Eskişehir und am Samstagmorgen zurück nach Istanbul zu fahren. Mit dem Mietwagen sind wir dann am Samstag nach Sapanca, heißt der Ort. Sapanca Spor hat dann ein Heimspiel ausgetragen, ist jetzt nichts Besonderes gewesen, ein bisschen traurig war. Es war im Vorfeld bei Europlan noch nicht bebildert. Es gab wohl ursprünglich mal 2 Tribünen. Jetzt gibt's Bilder. Witzigerweise war auch gleichzeitig mit mir jemand vor Ort, der auch Bilder hochgeladen hat. Und eine Tribüne ist halt abgerissen, auf der anderen Seite ist eine Tribüne. Kleine Fanszene gibt es wohl, die war aber nicht so wirklich aktiv da. Also ein Zaunfahne hinter der auf Fotos, die man im Internet so gefunden hat, auch mal ein paar Pyro-Aktionen gestartet worden sind. Die gibt es scheinbar nicht mehr oder zumindest ist der Verein gar nicht erfolgreich genug, ich weiß es nicht. Da war etwas wenig los das war dann schon mein Samstags Zwischenspiel quasi. Am Sonntag hatte ich mich eigentlich gefreut, nochmal was Größeres zu gucken, nämlich eben angesprochenen Bursaspor. Bursaspor hat ja im Frühjahr, das müsste Anfang März gewesen sein, dieses Spiel gegen Ahmetspor, also aus, wie spricht man den Ort? Diyarbakır.
Das ist so die Hauptstadt der Kurden in der Türkei.
Ahmetspor kommt daher.
Genau, Ahmetspor kommt daher und der Verein ist halt der Repräsentant quasi für die kurdische Bevölkerung in der Türkei. Also überall, genau, wo die spielen, kommen dann halt Kurden dahin, weil sie sich damit identifizieren können. Und überall, wo die spielen, gibt es halt Randale und da werden die krassesten Sachen gemacht. Also bei irgendeinem Spiel zum Beispiel, da wurden auf der Stadionleinwand Bilder gezeigt, wo kurdische Städte vom türkischen Militär attackiert werden, wo irgendwas hochgesprengt wird und so.
Also
völlig krass, wirklich. Und bei Ahmedspor, hatten die Bilder, kennt man ja, wo 8000 Wasserflaschen auf den Spieler an der Eckfahne fliegen, wo es irgendwie im VIP-Bereich auch knallt. Also die setzen sich immer allen Widerständen aus, die gibt es aber trotzdem noch weiter in Ahmedspor. Und das, was die da machen, ist schon echt irgendwie, das ist schon krass und für uns überhaupt nicht krass.
War auch ganz interessant, Dennis Naki hat eine Zeit lang, der ist ja in Deutschland geboren, hat glaube ich für St. Pauli und für Paderborn oder so sogar gespielt. Der auch Kurde ist und für Ahmedspor gespielt hat, der hat, glaube ich, sogar mal ein Siegtor in einem Spiel gegen Bursa gemacht. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum Bursa so der absolute Gegenpol dieser kurdischen Bevölkerung ist.
Ich glaube, das wäre überall anderswo auch passiert.
Ja, okay. Ja.
Also besonders an Bursa ist, dass der Verein irgendwie mittlerweile in der dritten Liga spielt, weil es ist ja schon ein größerer Verein und mit auch einer richtig respektierten Fanszene, ne?
Ja, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich hab dann natürlich im Vorfeld ein bisschen geguckt. Ich wusste, Länderspielwochenende ist natürlich nicht perfekt, um gute Fußballspiele zu gucken. Aber schauen wir mal, wer unterklassig ist. Und dementsprechend waren so die Zweit- und Drittligaspiele, beziehungsweise die Dritt- und Viertligaspiele. Also ist jetzt hier wieder dieses Phänomen, erste Liga ist die zweite Liga und so weiter. Also die zweite Liga ist hier die dritte Liga und dementsprechend waren Dritt- und Viertligaspiele. Bursa spielt in der dritten Liga. Und hat jetzt natürlich seit dem Skandalspiel im Frühjahr gegen Ahmed eine Zuschauersperre gehabt. Die wurde von 9 Spielen auf 7 Spiele runter reduziert. Genau an diesem Wochenende, in dem ich jetzt hier gerade in der Türkei bin, ist das erste Spiel wieder im Stadion mit Zuschauern. Das hat mich eher sehr gefreut von der Ansetzung. Also da hatte ich echt Bock drauf, dann nach Bursa zu fahren. Das Stadion kennt man übrigens, das ist mit Sicherheit, hat jeder schon mal in irgendeinem Stadion-Sammel-Instagram-Seiten oder sowas gesehen. Das ist dieses Krokodilstadion. Das Stadion, was von außen aussieht wie so ein eingerolltes Krokodil. Das ist das Stadion von Bursaspor. Und also ist eine fette Arena, wo mit Sicherheit auch 20, 30.000 Leute reingehen. Die haben übrigens, ich glaube, es ist keine 10 Jahre her, da haben die noch in der Champions League gespielt, ne? Ja, also auch einer der top, sportlich Top-Adressen in der Türkei, die jetzt halt in den letzten Jahren auch rasant gedowngraded sind. Und dementsprechend habe ich mich sehr darauf gefreut, habe dann aber im Vorfeld mitbekommen, das ist nicht alles so ganz rosig. Also die haben natürlich eine hohe Geldstrafe bekommen und hatten jetzt auch einige Zuschauereinnahmen, die ausgefallen sind. Der Verein hat, glaube ich, im Vorstand einige Probleme und die haben jetzt auch eine neue Führung gewählt. Der hat sich aber gedacht, als erstes müssen wir mal wieder Geld reinkriegen und wir erhöhen die Ticketpreise. Und dementsprechend kosten die Tageskarten bei Bursaspor jetzt die günstigsten, also die Kurvenkarten, 200 Lire. Das ist erstmal nicht so viel. Das sind ungefähr 6,60 Euro, also 6,66 Euro, irgendwie sowas. Bei den anderen Vereinen in der Liga kosten die Tickets so ungefähr 20 Lire, also 66 Cent. Dementsprechend hat Bursaspor da den 10-fachen Ticketpreis. Kurvendauerkarte hat in der letzten Saison 400 Lire gekostet, das sind 13 Euro. Und in dieser Saison kosten die Kurvendauerkarten 2000 Lire, also 66 Euro. Und dementsprechend sind da natürlich die Fans jetzt Sturm gelaufen, dass sie es nicht leisten können. Und Protest ist angekündigt. Die führende Gruppe von Bursaspor, Texas Group, hat auch ein Statement rausgehauen und gesagt hat, dass die Leute das letzte Wort haben werden, dass der Präsident die Ticketspreise senken soll und all solche Geschichten. Ich habe also im Vorfeld gemerkt, okay, das wird jetzt nicht so der absolute Hammer da in Bursa und habe mich dann dagegen entschieden, dahin zu fahren, weil es wäre von Istanbul aus auch wieder 2 Stunden im Mietwagen gewesen. Und ich habe das Gefühl, in Bursa wird man auch in Zukunft weiterhin gute Spiele gucken können, denn ich habe mich online auch so ein bisschen informiert, ob sich das lohnt. Und da schrieben die meisten Leute, lohnen werden sich die Spiele gegen Diyarbakır. Denn es gibt scheinbar noch einen Kurdenverein in der Liga und die spielen im Dezember in Bursa. Und da haben die Leute, glaube ich, schon Bock drauf. Also irgendwie Wochenende 16., 17. Dezember oder irgendwie sowas. Da spielt Bursa das Heimspiel gegen Diyarbakır. Und das könnte, glaube ich, dann wieder interessant werden, weil dann zahlen die Leute die 200 Lire schon mal eher für eine Kurvenkarte. Nee, bis dahin wäre es jetzt eher ein Ausfall gewesen. Ich habe mich dann dazu entschieden, nach Derinche zu fahren, Derinchespor, in derselben Liga. Und die Karten kosteten da tatsächlich 20 Lire, also einfach ein Zehntel von dem, was in Bursa verlangt wird. Hab da, ja, das war jetzt kein großes Highlight. Das Problem war so, dass ich finde, das ist das italienische Stadionproblem, dass nur eine Tribüne gibt und man kommt auch nicht drumherum. Ich musste also so ein bisschen tricksen, um links und rechts auch mal noch ein Bild machen zu können, dass man die Tribüne einmal sieht.
Du lädst doch eh immer nur dieselben Fotos hoch, Tim.
Das ist Oh wei, ich weiß echt nicht, was da gerade los ist. Also im Normalfall mache ich es ja so, ich mache ein paar Bilder, bearbeite die, mache mir meine Favoriten raus und wenn so ein Spiel rum ist, dann schreibe ich meinen Bericht dazu, knall die Fotos rein, zack, hochladen, fertig. So, ne? Und in den letzten Wochen ist es oftmals so, dass aus irgendeinem Grund die Bilder nicht genommen werden, sondern einfach doppelt sich hochladen. Also sorry für alle, die sich jetzt hier x-fach doppelte Bilder angucken müssten und auch Applaus für die, die das mega witzig fanden und dann unsere Kommentarspalte mit mehr doppelte Bilder-Kommentaren vollgespammt haben. Ja, super lustig. Ich weiß es nicht. Es war kein Alkohol im Spiel. Also ich kann es nicht sagen, wie das passiert ist. Vor allem mehrfach auch.
Ich war auf einer Party am Samstag und dann hat man ja nicht immer unbedingt sein Handy in der Hand, ne? Und irgendwann habe ich es mal rausgeholt und ich habe nur gesehen, Nachrichten in 12 Chats. Und ich dachte mir, fuck, irgendwas ist hier passiert, ne? Und dann, ich habe nur die erste Nachricht gelesen, wo drin steht, ey, was ist da bei Insta los? Und ich dachte mir so, boah, fuck, habe ich vielleicht in der Hose irgendwie jetzt mein Schienbein hochgeladen oder so, weißt du, irgend so ein Scheiß. Weißt du, irgendwie, dass sich da irgendwas verselbstständigt am Handy, ne? Ja, und dann habe ich nur reingeguckt und dann habe ich schon die Kommentare gelesen, ja, Bild 6 und Bild 10, fantastisch, das war einfach alles dasselbe.
Ja, ja. Es ist mir, ja, okay, vor allem, alles klar. Es haben sich, glaube ich, 3 Bilder hochgeladen, das dritte wurde dann einfach x-fach hochgeladen. Es ist mir witzigerweise vor 2 Wochen in Florenz auch schon passiert, da habe ich es aber direkt geguckt und da ist es nur bei Platz Bild 6, 7 und 8 passiert. Ich hatte eigentlich 8 Bilder mir rausgesucht und die letzten beiden sind es nicht geworden. Ich fand die dann nicht so relevant, dass ich es neu gemacht habe, aber ich musste die auch direkt rauslöschen, weil sich das sechste Bild quasi auch zweimal noch dupliziert hat. Ey, kein Plan. Falls jemand diesen Fehler auch schon mal hatte und weiß, woran das liegt, bitte melden. Ich weiß es nicht. Ich muss gerade immer prüfen, ob die Uploads, die ich mache, funktionieren. So, zurück nach Derinche oder nach Belediye. Ich glaube, so heißt der Verein, Belediye Derinchspor. Hatten auch eine kleine Gruppe, die da mit 20, 25 Leuten gesungen und getrommelt haben. War also ganz seichte, angenehme Sonntags-Nachmittags-Unterhaltung, aber hat jetzt auch nichts veranstaltet, wo man gewesen sein muss. Ich fand es einfach mal ganz interessant, so ein bisschen abseits der Hauptstadt Fußball zu gucken, ja, und ein bisschen Landschaft anzugucken und meine Groundkarte in der Türkei ein bisschen zu erweitern. Das war so mein Anliegen.
Merkt man eigentlich viel so von der krassen Inflation in der Türkei? Also herrscht da jetzt irgendwie viel Armut? Sieht man das irgendwie, dass so eine krasse Inflation da ist?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also hier ist immer noch alles billig, ne? Das muss man schon mal ganz einfach. Die Armut, die ist natürlich omnipräsent. Ich finde es immer sehr, sehr krass, hier Kinderbettel zu sehen oder viele Frauen leben auf der Straße mit ihren Kindern dann quasi. Oder hier ist ja auch sehr gängig diese großen Müllsammelkarren, kennst du die?
Ja, ja, die so, wo so hinten so Stangen sind und es ist offen.
Genau,
ne?
Wo die sich so reinhängen und
dann, wo eigentlich so eine Plane drüber müsste.
Genau, ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht genau, was deren Geschäftsprinzip ist. Also ob die für das Mülltrennen Geld bekommen bei Wertstoffhof oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Istanbul einen Wertstoffhof gibt oder sowas. Kein Plan. Ich weiß nicht, wie dieses Prinzip funktioniert, aber die gehen ja an die Mülltonnen und sammeln da die Plastikmüll raus. Die schreiben hier auch Mülltrennung fast überall an den öffentlichen Plätzen groß und sowas. Das ist schon krass. Also es ist wirklich sauber. Die machen hier so oft sauber. Ganz ehrlich, die Türkei ist deutlich sauberer als Italien. Ne, das muss man mal festhalten. Also auch hier in der Hauptstadt. Nee, aber ich wollte gerade noch zu Ende ausführen. Also dafür ist die Armut natürlich deutlich präsenter. Also wenn so Frauen mit 2 kleinen Kindern und so einem Müllsammelsack hier über die Straßen läuft, die Kinder pennen auf diesem Müll hinten drauf, auf ihrem Gepäckträger quasi. Und die rennt hier nachts um 3 durch die Straßen und sammelt Müll. Boah, das ist schon brutal, weißt du? Und vor allem, man kommt sich dann als Deutscher so, ja geil, wir machen jetzt hier Urlaub, wo andere in Armut leben, vor. Aber letztendlich, dieses Gefälle ist ja nicht dadurch, dass ich hier Urlaub mache, sondern das ist ja von den Türken selber schon so, ne? Hier fahren die dicken Karren teilweise durch über einen Taxi im Platz und daneben liegen die Leute gefühlt in ihrer Scheiße. Also das ist schon, dieses Gefälle von Reich und Arm ist hier schon sehr, sehr krass. Also das, man muss schon gut weggucken können, wenn man ehrlich ist.
Du hast gerade gesagt, auch hier in der Hauptstadt. Bist du in Ankara?
Habe ich gesagt, in der Hauptstadt?
Oh, ja.
Ja. Das ist, ja, auch, ja, ist auch ein komischer Punkt, ne? Warum,
da hab ich
warum
dich.
Ist das hier nicht die Hauptstadt?
Istanbul war ja vorher die Hauptstadt. Und dann gab es irgendwann einen Wechsel.
Ah, nach Ankara. Und warum?
Ich weiß nicht, wann das war. Ja, weiß nicht, die hatten dann wahrscheinlich auch mal Bock, ne?
Die wollten mal machen sie wie so ein Eurovision Song Contest. Wer Bock hat, kann sich bewerben. Sind wir durch eigentlich oder muss ich noch was erzählen?
Nö, ich glaube, du bist soweit durch. Du sitzt jetzt ja da in deiner Luxus-Suite. Was gibt's zu essen, Tim? Die Leute freuen sich ja immer. Ich werde immer gefragt, ist Tim eigentlich Fleisch? Deswegen hier die Frage, was gibt es zu essen?
Ich liebe dieses Land ja einfach für dieses Frühstück, ne? Das ist so, so geil. Ey, du setzt dich irgendwo in ein Straßencafé, sagst einfach das klassische Frühstück, ohne Fleisch natürlich. Und dann kriegst du hier 27 Pötte mit Soßen und Dips und Käse und keine Ahnung was alles. Kriegst du eine Schüssel Brot dabei und oh, einfach nur geil. Ich liebe es so sehr.
Das ist das Gegenteil zu England, ey.
Also die haben einfach 1000 Sachen, die alle geil schmecken und man isst von allem so ein bisschen. Und in England frisst man einfach von dem einzigen, was ein bisschen schmeckt, alles. Das ist wirklich das Gegenteil.
Ja. In England, da gibt's doch keine 1000 Sachen, die geil schmecken.
Ja, ja, da fängt's ja schon an.
Vielleicht vier oder so.
Vier, weißt du? vier Sachen, die geil schmecken. Geil. Ja, und zwei davon sind Pommes.
In ganz England.
Ja,
ja.
Ja. Oh, ja. Nee, ansonsten, abends, man lässt sich halt so treiben und wo es einen niederlässt, dann gibt's hier was geil zu essen. Also ich bin wirklich am Taxienplatz hier. Also ich habe alle Möglichkeiten, hier geil zu essen. Und ich denke, das werden wir jetzt auch noch 3 Tage lang schön machen. Ja, dann geht's jetzt am Dienstag oder am Donnerstag geht's zurück ins kalte Deutschland. Das ist aber völliger Quatsch.
Ins warme Deutschland.
Ey. Also ich habe hier solide 25 bis 30 Grad, meist sonnig, mal ein bisschen wolkig.
Ist es hier wärmer?
Ist es wirklich in Deutschland?
Ich schwitze hier wie ein Schwein.
Also in Deutschland, was ich letzte Woche an Temperaturen gesehen habe, da mit 30 Grad und allem, also das gab's hier nicht. Hier waren immer so ein bisschen Wölkchen, die das Ganze in Schach gehalten haben. Also hatte ich kein gutes Händchen, was ein September-Urlaubsziel angeht, ehrlich gesagt.
Wahnsinn. Ja. Das ist ja verrückt.
Absolut.
Hier. Ich wollte noch einen Gruß rausschicken, fällt mir gerade ein. Und zwar...
ich will einen Pool.
Ich schicke noch einen Gruß raus, und zwar nach Remscheid, weil ich hatte ja letzte Woche gesagt, wenn irgendjemand aus Remscheid diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hört, weil wir über Remscheid sprechen, dann werde ich das hier erwähnen. Gestern schrieb jemand, moin Jungs, mein Sohn hat mir den Podcast empfohlen.
Dann möchte ich jetzt in dieser Woche auch aufrufen. Also alle türkischen Mitbürger, die uns in dieser Woche aufgrund des Länderspiels zum ersten Mal hören, Merhaba. Ja, Entschuldigung, Merhaba. Ja, Teşekkürler fürs Zuhören, Merhaba, eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören, habe ich ja schon gesagt mit Teşekkürler. Ja, dann müssen wir noch einen Deckel drauf machen, ne? Deckel drauf, habt eine schöne Woche, genießt noch die 30 Grad in Deutschland, solange es noch gibt. Bald ist wieder Oktober. Macht's gut, schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao.